Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesen Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Hallo, hallo.
Hi.
Shalom und willkommen zurück. Die liebe Valentina und ich haben jetzt in den letzten zwei Podcast-Folgen über die Passion Christi gesprochen, über den Film Passion Christi. Und das ist so die letzte und die dritte Podcast-Folge. Und hier gehen wir nochmal auf den geistlichen Aspekt ein in dem Film, was uns so wichtig ist, das nochmal mit euch zu teilen. Dann aber auch nochmal auf das Abendmahl einzugehen. Und wir freuen uns, dass du auch weiterhin zuhörst. Und herzlich willkommen
erstmal. Ja, herzlich willkommen zurück.
Ja, Valentina, ich habe mir noch so ein paar Notizen gemacht und aufgeschrieben, dass ich das auch sehr stark fand, wie es in dem Film so sichtbar gemacht wurde, dass diese geistliche Welt doch so real ist, in der wir uns befinden, dass wir oftmals nur dieses Sichtbare sehen. Beispiel Judas, als Judas Jesus verraten hatte, saß er an einer Ecke und dann kamen zwei Kinder zu ihm.
Ja.
Und dann haben beide Kinder gesagt, du bist verflucht. Mhm. Und er wurde verrückt, er wurde in diesem Augenblick verrückt und wollte, dass die Kinder aufhören und ihn in Ruhe lassen, aber sie schrien und plötzlich hat er in ihnen Fratzen gesehen und im Endeffekt zeigt es uns doch, dass es gar nicht Kinder waren, sondern Dämonen, die ihn aufgelauert sind und die nur noch auf diesen Augenblick gewartet haben, um ihm quasi so das letzte bisschen zu geben, damit er sein Leben nimmt, sich selbst nimmt. Und dann sehen wir diese Szene, wo er auf dem Berg Er rennt durch und hinter ihm sind ganz viele Kinder. Genau, und auch diese Kinder spiegeln eigentlich Dämonen wider. Das sind gar nicht wirkliche Kinder, das sind eigentlich Dämonen, die die ganze Zeit hinter ihm her sind. Und er hört so viele verschiedene Stimmen, sodass er völlig verzweifelt sich hinsetzt und plötzlich sieht er ein totes Tier, nimmt das Seil und er hängt sich.
Genau.
Und der Teufel hat genau das erreicht, was er wollte.
Genau.
Und das hat mir einfach nochmal gezeigt, wie real diese Welt ist, diese geistliche Welt, die wir oftmals nicht sehen. Und doch ist sie doch sehr real. Ja. Und die Bibel fordert uns auch auf, darin zu wandeln, nach dem Geist zu wandeln und auch diese Dinge ernst zu nehmen. Was hast du für einen Gedanken? Woran denkst du, wenn du an die Bibel jetzt denkst, an diese geistliche Welt?
Ich finde das sehr sehr einschneidend, was du gerade sagst zum Thema Judas. Was mir aufgefallen ist in dem Moment, wo ich das geguckt habe, ist mir aufgefallen, was der Feind macht. Er isoliert und und spaltet, sodass Judas ganz alleine ist. Vorher waren sie als Jünger zusammen. Er spaltet und in dem Moment, wo Judas praktisch alleine ist, ist er dem wie verfallen. Das ist die Masche des Feindes, praktisch zu spalten und herauszusondern, auf dass er diesen einen Menschen, so wie in diesem Fall von Judas in dem Film, wie komplett behängen kann, besessen kann. Und das Ziel des Feindes ist ja Spaltung, ist ja Tod. Das ist ja praktisch sein Ziel, vollkommene Trennung von Gott. Und ich habe in dem Moment gedacht, wo er losläuft, so auf den Berg, was wäre denn, wenn er zu seinen Freunden gelaufen ist? Er war ja die ganze Zeit mit seinen Jüngern. Was wäre, wenn er Gemeinschaft gesucht hätte? Hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben, umzukehren? Mhm. Habe ich wirklich in dem Moment gedacht.
Ja.
Und ich glaube, es hätte die gegeben, aber wir sehen an dieser Szene ganz klar, und das ist natürlich auch in der Bibel genauso formuliert, dass er wie wegläuft, er ist natürlich besessen an dem Punkt, er läuft wie weg und er kann wie sich alleine da nicht rausmanövrieren. Und all das, was er als Ausweg sieht, ist das Leben zu nehmen. Und ich finde, also der gesamte Film zeigt, so wie du es auch schon immer sagtest, das ist ja so eine krasse geistliche Realität. Und da fällt mir auch die Bibelstelle nochmal ein aus Epheser 6, worin es auch heißt, der Kampf, den wir kämpfen, richtet sich nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, Nicht das, was wir physikal mit unseren Augen sehen, sondern der Kampf ist im Geist. Der Kampf ist in dem geistlichen Raum. Und da möchte ich dich auch als Zuhörer voll ermutigen, wenn du den Film schaust, Passion Christi, schau ihn mal aus der Perspektive mit geistlichen Augen. So wie du es auch schon sagtest, Elena, dann sieht man, plötzlich sind da Kinder, plötzlich sind da die Fratzen. Schaust du ihn mit geistlichen Augen, siehst du die Dimension. Und ich habe dazu mal eine ganz, ganz wunderbare Lehre gehört, wo es auch heißt, dass da, wo wir losgelöst sind von Gott, mangelt es an Glauben und an Überzeugung des Geistes, dass das real ist. Und ich möchte uns echt voll einladen, dass wir glauben, dass diese geistliche Welt real existiert und real ist. Also wenn du das jetzt hier hörst, manchmal denken wir, oh boah, ich will mit all dem Geistlichen, mit diesen ganzen spooky Sachen, ich will damit nichts zu tun haben. Gott ist Geist. Das ist Wahrheit. Gott ist Geist, wir können nur zu ihm kommen, wenn wir ihn im Geist auch suchen. Und sich auf diese Reise zu machen, Gott einfach zu fragen, Gott, stimmt das alles? Wenn du in dem Moment Zeit hast, mach das, frag ihn mal. Was ist mit dieser Bibelstelle gemeint, dass der Kampf gegen Mächte und Gewalten der Finsternis stattfindet? Was ist damit gemeint, dass Judas sich plötzlich das Leben nimmt? Was ist damit gemeint, ihn anzubeten in Geist und in Wahrheit? Und was ist damit gemeint, in den letzten Worten Jesu, und Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, heißt es in Lukas 23, ich glaube, das muss 46 sein. In deine Hände, Vater, übergebe ich meinen Geist. Es ist so wichtig, dass wir das auf Geistebene erkennen. Wir sind nicht nur Materie, wir sind nicht nur Fleisch und Blut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns rüsten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Waffenrüstung Gottes wie tagtäglich uns bewusst machen, dass wir sie anhaben. Wir haben sie an. Bewusst machen, das ist Realität und uns dann nicht wundern, wenn wir irgendwo kämpfen und irgendwo abbiegen. Und ich muss da in diesem Moment auch persönlich sagen, ich habe Wochen hinter mir, wo ich auch gesundheitlich sehr angeschlagen war und diese Dinge wie nicht erkannt habe und im Herzen auch umgekehrt bin und gesagt habe, ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, dass ich diese Waffenrüstung Gottes trage, dass auch solche Momente von Frust und von Bitterkeit, von Dingen, die sich einschleichen können in uns, ein geistlicher Kampf sind. Und das ist mir so, so wichtig irgendwie, dass wir erkennen, dass diese Situation, die da passiert ist, dass da, wo wir durchgehen, hat eine große, große geistliche Dimension, die wir nicht missachten sollten.
Ja. Ja. Findest du es nicht auch bemerkenswert? Ich fand es so spannend, dass diese zwei Jungs zu ihm sagt, du bist verflucht.
Du bist verflucht, ja.
Und diese Worte haben so, also die haben ihn so erschüttert, würde ich sagen. Er war erschrocken darüber und er war in diesem Augenblick verflucht.
Weil er es geglaubt hat.
Er hat Jesus verkauft. Er hat sich von ihm entfernt. Und ich glaube, dass es auch wieder so ein Thema mit unserer Identität zusammenhängt.
Ja.
Hätte er wirklich verstanden, wer Jesus ist, er war ja 3 Jahre lang mit ihm unterwegs und am Ende hat er ihn verraten. Hätte er wirklich verstanden, wer Abba Papa ist? Ich glaube, dann hätte er niemals, wäre auf diese Sache hereingefallen. Er hätte niemals Jesus verraten. Und ich hatte so diesen Gedanken, wenn unsere Identität nicht sicher ist, sind wir vor dem Teufel nicht sicher.
Genau.
Dann kommt er und versucht, sie zu stehlen. Er versucht, alles zu stehlen. Er versucht zu morden, zu vernichten, zu verderben. So steht es auch in der Bibel. Und wir fangen an, seinen Lügen zu glauben, so wie ja er das angefangen hat, den Lügen zu glauben. Und im schlimmsten Fall, und das sieht man halt bei Judas ganz klar, geht er in uns ein und nimmt Wohnung in uns.
Ja, genau.
Und das sieht man ganz deutlich in diesem Film, wie er Wohnung in Judas eingenommen hat, dass Judas sogar sich das Leben genommen hat. Und du hast vollkommen recht, er hätte einfach umkehren müssen oder können, jederzeit und einfach Buße tun müssen. Für das, was er getan hat. Jeder von uns ist unwürdig, aber durch Christus werden wir würdig.
Genau.
Und das ist so wichtig zu wissen, wir haben alle Schuld auf uns geladen. Judas auf seine Art und Weise, wir auf unsere Art und Weise. Aber es ist so wichtig zu wissen, aber durch Christus werden wir würdig. Durch Christus ist uns das möglich, zum Vater zu kommen.
Genau.
Und umzukehren, so wie du es sagst, umzukehren. Auch in Situationen, wenn wir es nicht merken, aber wenn wir es merken, lasst uns unsere Bitterkeit, unseren Stolz niederwerfen und sagen, es tut mir leid, vergebe mir. Mhm. Ja. Und das ist für mich so das Abendmahl, das symbolisiert das Ganze, zu sagen, wenn ich das einnehme, dann komme ich zu Gott und schaue mir wirklich auch mal die letzten Tage an und sehe wirklich auch ehrlich das alles an und sehe, wo habe ich Fehler begangen, wo habe ich gesündigt. Und in der Bibel heißt es, wir sind Lügner, wenn wir behaupten, wir wären sündlos. Genau. Denn das sind wir nicht. Mhm. Und das ist das, was die Welt so ungern hören möchte. Wir sind Sünder. Das ist so ein schweres Wort, was wir dann auf unseren Schultern quasi hängt. Und wie so ein Rucksack, den wir mit uns tragen. Und das hat auch Jesus in dem Film ganz gut dargestellt, bevor er ans Kreuz ging, wie viel er gelitten hat. Mhm. Ich habe mir in diesem Augenblick gedacht, also ich wäre an seiner Stelle, ich wäre schon längst gestorben. Ja, ich hätte es gar nicht bis zum Kreuz geschafft. Hätte ich nicht.
Nein,
weil die Schläge, die Peitschenhiebe, zum Teil, was die für Werkzeuge benutzt haben, es war so grausam. Ich konnte, also ich musste da immer wieder wegschauen, ja, weil ich mir dachte, da wird die Haut zerrissen. Wie er ausgesehen hat. Ich weiß noch am Ende das Bild, wo er dann hängt am Kreuz und neben ihm die anderen zwei Verbrecher, wo er halt kein Verbrecher ist, sieht er von allen drei doch am schlimmsten aus.
Na klar.
Komplett voller Blut, sein Kreuz, er selbst, man erkennt ihn gar nicht wieder, er sieht so furchtbar aus. Und rechts und links dagegen, die zwei Männer, die sahen ja noch ganz okay, sage ich mal, aus. Aber daran habe ich nochmal erkannt, was hat er alles getragen. Und auch nicht nur am Kreuz, sondern auch schon vorher dieses Leid, er trug es. Er ging dahin, ne? Er ging diesen Weg für mich. Und das wäre eigentlich meine Bestrafung. Ja. Das ist so heftig.
Das ist so heftig. Darf ich noch etwas zum Thema Identität sagen, was du gerade gesagt hast? Das fällt mir ein auf die Überschrift bei Jesus überm Kreuz, Inri. Das ist so stark. Diese Überschrift heißt auch Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und in dem ganzen Leben von Jesus geht es um diese Identität, die er hat, wo er 40 Tage gefastet hat, in die Wüste geht, versucht ihn der Feind an der Identität als Sohn Gottes. Er versucht ihn. Genauso auch im Garten Gethsemane, genauso auch vor diesen Schriftgelehrten, genauso auch vor Pilatus, genauso vor dieser ganzen Situation versucht ihn der Feind. Und da, wo die Menschen das gebrauchen als Spott und schreiben Inri darüber, er als Jesus von Nazareth, der König der Juden, gebraucht Jesus das als ein Zeichen. Ja, ihr lästert darüber und ihr spottet darüber, aber das ist meine Identität und das bin ich. Und ich komme aus diesem kleinen Dorf Nazareth und dennoch ist er dieser König der Juden. Dennoch ist er dieses Lamm Gottes. Und ich finde, das ist so stark. Also in dem Moment, wo sie dieses Kreuz so aufrichten, sieht man, wo sie so das Schild festmachen. Und man weiß in dem Moment schon, boah, es ist wie eine Gotteslästerung, weil bei den anderen Verbrechern hing ja nichts darüber. Nur bei ihm spotten sie halt über diese Aufschrift von ihm. Und ich habe in dem Moment gedacht, und Jesus lässt das zu, weil er sagt, auf der einen Seite ist das auch Wahrheit, die sie aussprechen, weil er ist der Jesus von Nazareth, weil er ist dieser Spross aus dem Stamme Davids. Er ist genau daher und er ist dieser König der Juden. Weißt du das, wo die anderen spotten?
Voll.
Ist wie ein Bekenntnis des Himmels.
Ja, die Pharisäer haben sich ja richtig aufgeregt, weil Pilatus sagt, ich hab's so hingeschrieben und so bleibt es.
Genau deswegen.
In drei Sprachen, damit es jeder lesen konnte. Das war für mich so ein Zeichen und Gott hat alles in der Hand. Und auch da setzt er ein Zeichen und auch da zeigt er ganz klar, auch seinem Volk, er ist der Messias, von dem ich gesprochen habe.
Genau.
Und ja, du hast vollkommen recht. Das ist echt ein starkes Bild gewesen. Wirklich.
Für diese Identität. Und ich denke, wenn der Feind schon versucht hat, Jesus mit der Identität zu Fall zu bringen, wie viel versucht er es bei uns? Es ist die gleiche Masche.
Genau.
Es ist die gleiche Masche. Hat Gott wirklich das gesagt über dich? Und du bist verflucht und du bist zu nichts Nütze und du kriegst das nicht hin und du hast dich von Gott entfernt.
Vater.
Wo ist dein Vater?
Wo ist dein Vater? Wer bist du?
Hilf dir doch selber. Guck mal, allen anderen hilfst du. Du hilfst dir nicht mal selber. Ja. Du bist ja letzter Abschaum und so.
Er spricht ja auch über andere auch nochmal. Ne? Er nutzt andere Menschen und beginnt durch sie zu sprechen. Es ist gar nicht wichtig, dass er dann vom Kreuz steht. Die anderen tun es doch schon für ihn. Das ist wie bei Hiob. Das erinnert mich wirklich an Hiob, wo Hiob quasi sich verteidigt, aber ich habe keine Schuld begangen. Und seine Freunde stehen da und geben ihm immer wieder die Schuld, immer wieder die Schuld. Mhm. Und dieses Bild, dass plötzlich der Teufel, der vorher noch so in der Bibel, also im Buch Hiob so sichtbar war, dass er steht bei den Söhnen Gottes und klagt Hiob an, aber wenn er doch so und so, ne, dann würde er dich nicht mehr anbeten und so weiter und so weiter. Und plötzlich in dieser Situation gibt es ihn gar nicht mehr. Es ist nie wieder die Rede vom Teufel, weil seine Freunde, Hiobs Freunde, die Aufgabe erledigen, die der Teufel hat. Und das waren halt die Menschen, die halt vor Jesus standen, die Pharisäer und alle anderen, die Römer, die ihn halt verflucht haben, angespuckt haben und auch das, auch die Dornenkrone und der Mantel, den sie angezogen haben, der saß da völlig fertig, wirklich kurz vorm Sterben und dann prügeln sie noch auf ihn ein. Das ist so erniedrigend, das ist so schlimm und ich habe mir einfach nur gedacht, wie können Menschen so grausam sein? Genau. Wie kann man so grausam sein? Das, man kann nicht anders als vom Teufel geleitet sein.
Genau.
Und darin erkenne ich nochmal so deutlich, wie sündhaft wir sind. Es zeigt, der Film zeigt, dass die Menschen voller Schuld sind. Es zeigt, und wir brauchen uns nicht davon abzuwenden, zu sagen, nein, ich hätte anders gehandelt. Ich weiß es nicht, wie ich damals wäre, auf welche Seite ich mich gestellt hätte, so, ne? Wenn ich zu der damaligen Zeit gelebt hätte. Hätte ich es erkannt, dass er das Lamm Gottes ist? Ich weiß es nicht. Aber das ist so wichtig zu sehen, wir sind nicht unschuldig.
Und wir können auch nur zwei Herren dienen. Wir können auch nicht, also, weißt du, ich glaube, da versucht unsere Zeit heute zu sagen, du hast ja alle Freiheiten, du kannst die positiven Seiten des Glaubens nehmen, aber auch deine eigenen, dich selbst verwirklichen und schauen, wo deine eigene Reise so hingeht, so ohne Verbindlichkeiten, ohne irgendwie dich selbst von etwas wie bestimmen zu lassen. Du bist dein eigener Chef, mach doch einfach selbst. Und wo man in diesen ganzen Äußerungen hört, da wollen, also der Feind will loslösen, sodass wieder einzelne kleine Schäfchen an dieser Herde unterwegs sind. Und wenn wir isoliert sind aus der Einheit, das hatten wir ja auch in diesen Podcast-Folgen, wenn wir heraus isoliert sind aus einer Einheit, dann sind wir wie so ein Judas, wir laufen irgendwo hin. Und kommen und können wir nicht umkehren. Und wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen einander, wir brauchen die Einheit. Weil oft, wenn zum Beispiel ich nicht kann, hast du die Kraft. Oder du, wenn du mal nicht kannst, dann habe ich die Kraft. Wir dürfen uns doch gegenseitig stützen. Und das habe ich auch voll geliebt letzte Woche, wo wir telefoniert haben und gebetet haben. Das ist doch Einheit, wenn wir diese Dinge einfach teilen miteinander, was in uns ist, was, wo er uns überführt, wo Dinge passieren in unserem Herzen. Und wir sagen, wow, ich kehre um, ich habe deine Erkenntnis, da hat der Heilige Geist mich überführt, da war etwas in meinem Herzen oder da ist etwas in meinem Herzen, das möchte ich vors Kreuz Jesu bringen, weil er hat längst dafür bezahlt.
Und das auch bekennen, das aussprechen, ans Licht bringen, nicht in der Finsternis stehen lassen. Weil wenn wir das bekennen, auch vor anderen, vor Geschwistern, wenn wir eine Person haben, wo wir einfach Sünde bekennen, das ist so wichtig, das ist ein Thema, das einfach nicht mehr relevant in unserer Zeit ist, das irgendwie nicht mehr so wichtig geworden ist, aber es ist wichtig, denn wenn ich etwas bekenne, dann erfahre ich Freiheit.
Genau, Amen, genau.
Die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Und das, was du vorhin gesagt hast mit Judas, wir werden wie ein Judas, das finde ich so stark, das Bild, weil in der Wüste, als er gelaufen ist und plötzlich einsam war und alleine, dann merkte ich so, diese ganzen Kinder, die hinter ihm herliefen, also die Dämonen in dem Sinne, das ist wie ein brüllender Löwe. Er läuft und sieht, wen er verschlingen kann und er hat ihn verschlungen, er hat ihn in der Hand gehabt, weil er alleine war, weil er isoliert war und weil er diese Identität nicht hatte, dieses Fundament auf Christus gebaut und deswegen konnte der Teufel, der hatte freie Macht, er hatte die Tür.
Richtig.
Aufgemacht, ne? Also der Judas hat die Tür aufgemacht für den Teufel. Und ich habe an dich auch noch eine Frage zum Thema das Abendmahl. In der Bibel steht ganz klar, und Jesus feiert das Abendmahl und er sagt, nehmt dieses Abendmahl ein und gedenkt an das, was ich für euch getan habe. Er spricht auch schon von der Zukunft, was er noch tun wird, was er natürlich dann am Kreuz getan hat. Valentina, was ist so für dich das Abendmahl?
Abendmahl ist tatsächlich für mich wie Intimität. Abendmahl ist wie ein sich besinnen und nicht wie ein ich spreche und ich habe jetzt Anliegen und ich möchte jetzt irgendetwas, sondern Abendmahl ist für mich etwas, was ich wie aus einer Liebesbeziehung heraus tue, um an ihn zu denken. Also ich verbinde damit eine tiefe Intimität und oft kommen mir dann so Jesu Worte von diesem letzten Abendmahl, wo er voller Liebe seinen Jüngern sagt, und das ist mein Brot und das ist mein Kelch. Und das macht so oft, ihr das nehmt und denkt an mich. Und das ist wie so, wenn ich nur allein das Wort Abendmahl ausspreche, kommen mir so viele Eindrücke, es kommen mir Bilder, es kommen mir Momente und es kommen mir auch Situationen, wo es mir nicht gut geht oder gut ging auch, wo Jesus sagt, komm und nimm das Abendmahl, gedenk an mich. Lass uns eins werden durch das Abendmahl. Also Abendmahl ist auch ein Zeichen von Einheit für mich. Ich mache mich eins mit seinem Leiden und Sterben, mit diesem Bewusstsein, dass er das gegeben hat. Für mich ist das nochmal wie ein immer wiederkehrendes Bekenntnis. Ja, das nehme ich an. Ich nehme erneut dein Blut, was du vergossen hast, dein Leib, was du gegeben hast, für mich an. Weil wir gehen oft in im Leben und hamstern uns irgendetwas an, sind in irgendwelchen Phasen. Und umso weniger wir Abendmahl nehmen, das merke ich für mich, umso weniger ich Abendmahl nehme, umso mehr haftet an mir, umso mehr merke ich, oh, ich habe irgendwie, ist eine Unruhe da. Und das Abendmahl ist ähnlich wie so ein Einkehren in einen Frieden, Einkehren in eine göttliche Ordnung, um bewusst anzukommen, zu sagen, Jesus, ich verbinde mich neu mit deinem Werk am Kreuz. Ich verbinde mich neu mit dem, was du getan hast. So, ne?
Ich habe heute Nacht einen nicht so schönen Traum gehabt. Mhm. Ich glaube, ich habe auch vieles verarbeiten müssen durch diesen Film,
oh ja,
weil er doch schon sehr gewaltvoll ist. Und der ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ich bin zu Bett gegangen, bin dann nachts wach geworden. Und es ist so, wenn ich so Träume habe, wo ich das Gefühl habe, es ist eine Unruhe in mir, ist vielleicht eine tiefe Angst, die hochkommt, die ich jetzt im Traum auch erlebt habe, gesehen habe, dann gehe ich sofort ins Gebet zu Gott. Mhm. Noch in der Nacht, während ich liege. Und ich schlafe meistens auch im Gebet ein. Mhm. Und während ich weiter träume, bete ich und unterhalte mich mit Gott.
So gut.
Und das durfte ich diese Nacht auch erleben. Und es ging um meine Familie und ich sagte zu ihm, was kann ich tun? Was kann ich tun? Was ist so schwer gerade in meinem Herzen? Wie kriege ich das los? Hilf mir doch bitte, ja, habe ich gebetet. Und dann sagt er zu mir, stelle das Blut, meines Sohnes, genau, stell das über deine Familie, so versiegel das, nehme das Abendmahl ein mit deiner Familie als Einheit.
Wow, ja, voll.
Und das ist, er sagt, erinnere dich immer wieder daran, das ist so wichtig, dafür habe ich mein Blut vergossen.
Ja, Amen.
Und ich habe vor ein paar Jahren, da habe ich die ersten Produkte designt.
So schön.
Da gab es noch keine Bibelschönheit, da war ich auf Instagram und ich habe es geliebt, auch da schon so ein bisschen zu designen. Und das Thema Abendmahl war für mich schon immer sehr wichtig. Mhm. Und dann habe ich auch eine Karte erstellt, wo man so ein kurzes, kleines Gebet hat, plus noch ein paar Bibelverse, dass man sich einfach daran erinnert, was Christus für uns vollbracht hat. Und die würde ich voll gerne vorlesen. Mhm. Also ich lade dich auch so gerne jetzt einfach dazu ein, dass du dich zurücklehnst. Und wenn du magst, kannst du auch gerne Pause machen und natürlich gerne dich für dein Abendmahl vorbereiten oder mit deiner Familie das zusammen machen. Jesaja 53, 45. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien gottesgerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchgebohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Johannes 6, 35, 51 und 54. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben dieser Welt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte auch gerne das Gebet vorlesen. Du kannst es dir auch gerne mitschreiben. Oder wie gesagt, du kannst auch gerne Pause machen und dir das gerne anhören, während du das Abendmahl feierst. Danke, Jesus, für deinen zerbrochenen Leib. Er dient meiner Familie und mir zur Heilung. Durch deine Striemen, durch die Schläge und die Peitschenhiebe auf deinen Rücken, die du getragen hast, wurden wir vollkommen geheilt. Ich glaube und ich empfange. Ist das Brot. Danke, Jesus, auch für dein kostbares Blut, das du für mich vergossen hast. Danke für den neuen Bund und dass ich nun Zugang zu meinem himmlischen Papa habe. Ich danke dir, dass dein Blut mich gerecht gemacht hat. Und während ich trinke, feiere ich das Erbe der Gerechten, das Bewahrung, Gesundheit, Heilsein und Wohlstand ist. Und ich nehme es in mich auf. Amen.
Amen.
Trinke den Wein.
Ich danke dir vielmals, dass du das gerade vorgelesen hast. Echt, ich bin so richtig eingetaucht in die Verse. Es hat mich total abgeholt und das, was du auch sagst, mit der Familie Abendmahl zu nehmen und die Familie unter das Blut Jesu zu stellen, das inspiriert mich ehrlich gesagt, das jetzt auch die Tage mit meiner Familie wieder zu machen. Weil manchmal ist es so turbulent in der Familie, man nimmt sich so wenig Zeit und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Danke für dein Teilen des Traumes und auch für die Verse, das hat also löst so richtig viel in mir aus. Wirklich, diese Podcast-Folgen lösen so viel in mir aus, mehr als ich beschreiben kann. Und das Abendmahl nochmal neu in den Fokus zu rücken, dadurch hast du mich jetzt richtig motiviert. Danke, Elena. Wirklich, danke.
Gerne. Gerne. Wir möchten hier auch nochmal zum Ende kommen und dich nochmal ermutigen, wenn du heute diese Podcast-Folgen gehört hast und du sagst, ich habe Jesus noch nie wirklich bekannt, dass ich mein Leben ihm gebe. Oder ich höre das zum ersten Mal und bin so überwältigt und möchte das wirklich, möchte mein Leben einfach Jesus geben heute. Wenn das wirklich etwas ist, was dir ganz stark auf dem Herzen liegt und du sagst, ich weiß aber nicht, wie das geht, dann möchte ich dich ermutigen. Wir haben in der Infobeschreibung zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Text, ein kurzes Gebet, was du auch für dich persönlich zwischen dir und Gott sprechen kannst, zwischen dir und Jesus und einfach so wie du bist, einfach zu Gott kommen kannst, ihn alles hinlegen kannst, was dich bedrückt, wo du auch selbst Schuld zugibst und sagst, da bin ich nicht richtig und ja, ich bin ein Sünder, ja, ich habe Fehler. Aber ich glaube, Jesus, dass du oder durch dich es mir möglich ist, wieder Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, verbunden mit ihm zu sein und zu ihm zu kommen. Und ich glaube an dich, an das, was du vollbracht hast, dass du gestorben bist für mich und wieder auferstanden bist. Dass du mein Leid, meine Schuld, meine Krankheiten, alles, was mich bedrückt, getragen hast und ich heute ganz klar mit diesem Gebet es sichtbar machen möchte, dass ich mein Leben dir übergebe und mit dir meine Zukunft verbringen möchte. Mhm. Nicht nur im Himmel, sondern auch hier schon auf Erden.
Oh, das ist so stark. Ich bin so berührt, selbst von den Worten. Ich bin so dankbar, dass wir über diese besonderen Folgen gesprochen haben. Danke dafür. Ich glaube, dass das etwas ist, was Jesus nochmal neu in dieses Jahr Ostern in unseren Herzen pflanzen möchte. In einem tiefen Bewusstsein, dass er das Lamm Gottes ist. Und das heißt es auch in Offenbarung 5, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Das ist das, was Jesus momentan 24,7 im Thronsaal trägt. Er ist das Lamm Gottes, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung sei dir, Jesus. Danke für dein Werk am Kreuz. Amen.
Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank, Valentina, gerne, dass du diesmal wieder dabei warst.
Es ist ich so liebe schön, das auch sehr.
Aufzunehmen. Ich liebe das. Wir wünschen euch frohe Ostern. Wir wünschen euch eine ganz besondere Zeit mit eurer Familie oder auch alleine oder in der Gemeinde, wo auch immer ihr seid. Fühlt euch getragen von dem, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und obwohl es so viele Jahre schon her ist und obwohl wir nicht dabei waren, ist es doch jeden Tag wie, als wäre es gerade passiert. Und das dürfen wir wirklich immer mehr verstehen und uns bewusst werden, was für eine große Liebe Gott für uns hatte, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Das ist, das übersteigt meinen ganzen Verstand.
Meine auch voll.
Deins auch, ja. Genau. Aber wir möchten dich mit diesen Worten einfach zum Schluss segnen. Es ist so schön, dass es dich gibt, dass du hier zugehört hast und wir wünschen dir Shalom über deine Osterfeiertage und über das, was Gott noch in deinem Leben machen wird.
Gesegnete Ostertage euch.
Ja. Gesegnete Ostertage. Macht's gut und bis zum nächsten
Mal. Ciao, ciao.
Ciao.